in dieser Episode bei Turtles und Tiny Talks.
Du Michael, ich habe heute gelesen, wer über 25 Jahre alt ist und noch Geld verdienen muss, sei ein Loser.
Also von Loser zu Loser, welche Oligarchentochter hat denn diese Weisheit rausgehauen? Oder war es einer dieser wunderbaren Influencer und Influencerinnen?
Nein, ein OnlyFans-Model. Das scheint ja der neue Traumberuf zu sein.
Ich will Karriere machen auf OnlyFans. Posen vor der Kamera, ich geb den Takt und Tanz mit 25 Millionären. Sonst bin ich verlieren. Ich sehe so gut aus, ich will Spaß und Cash kassieren.
Ja, lass mich mal raten, war es vielleicht die Laura Müller, die omnitalentierte Junggattin vom Wendler?
Nein, aber um Laura rankt sich ja auch die Legende, dass sie dank OnlyFans keine Geldsorgen hätte. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann, dem Comeback-bemühten Popschlagerbaden.
Ja, da ist ja auch durch einiges durchgegangen. Erstmal Gratulation natürlich an die junge Dame. Finanzielle Unabhängigkeit vom berühmt-berüchtigten Hallodri-Ehemann kann in diesem Fall natürlich auf keinen Fall schaden. Trotzdem ist es ja sicher nicht die Berufsausbildung, die sich jetzt die Eltern unbedingt von ihrer Tochter wünschen würden. Denn OnlyFans, wer es kennt oder nicht kennt, ist ja dann doch, glaube ich, eindeutig mehr oder weniger glamourös der Eingang in die Rotlichtwelt, oder?
Schau mich nicht so an, Michael. Ich kenne mich da nicht aus.
Aber das sagen ja alle, Oliver. Aber irgendwie, ja, irgendwo und irgendwie auch her müssen ja diese mehreren 100 Millionen Nutzer und User von der Plattform OnlyFans kommen. Außerdem hast du ja eben in gewohnt subtiler Art und Weise das Thema ja aktiv aufgebracht.
Ja, Michael, das mit den Millionen Nutzern finde ich eigentlich viel spannender. Dieser Erfolg und die Frage, wer steckt eigentlich hinter dieser Plattform, die ja erst 2016, glaube ich, gegründet worden ist und was macht OnlyFans eigentlich erfolgreich? Als die Plattform an den Start ging, gab es ja schon Dutzende etablierte Portale.
Ja, du hast recht. Das ist fast schon eins dieser ja, One-Hit-Wonder auf keinen Fall, aber es ist definitiv ein Phänomen. Und ja, du kannst ja zum Beispiel ein Fast-Food-Restaurant jetzt auch nicht mit einer Table-Dance-Bar vergleichen. Der Gründer in dem Fall hieß der oder heißt der Tim Stokely, hatte halt anders als die werbefinanzierten Portalen keine Berührungsprobleme mit den erotischen Inhalten.
Und ich dachte, OnlyFans wäre eine Plattform für Fitnessexperten und Künstler.
Ja, nur. Willkommen in der Realität hier, aber mal im Ernst. Die Frage nach dem Erfolg von OnlyFans in so wenigen Jahren, und wir reden jetzt ja hier, ja, sag ich mal, ein Zehnjähriges, nicht ganz, ist brutal. Ja, und vor allem ein Blick mal auf das englische Betreiberunternehmen Fenix International und dessen Macher ist umso interessanter, denn die machen ja mit einem vergleichsweise minimalen Team riesige Umsätze.
Und sie haben es zwar nicht mit Werbekunden zu tun, die Erotik und Pornografie scheuen, aber sie brauchen ja trotzdem gängige Payment-Lösungen für die Abonnements und Wallets. Und die Kreditkartenunternehmen, das kennt man ja auch, die sind doch auch reichlich schreckhaft normalerweise und um ihr Image besorgt.
Ja, wohl wahr. Und genau da spielt der Standort mit rein. Und der Standort London und vermutlich ist der Schlüssel hier, denn viele Fäden für kreative, ja, kreative in Anführungsstrichen natürlich, kreative Finanzprodukte und außergewöhnliche Payment-Lösungen laufen da oft zusammen. Aber anders als bei vielen anderen Adult-Angeboten ist es bei OnlyFans irgendwie gelungen, ganz normale Zahlungsarten ohne Umwege einzubinden.
Jetzt sind wir schon irgendwie mittendrin im Thema und irgendwie gilt es ja auch unseren Ruf hier zu retten. Lass uns also doch heute einen strengen wirtschaftsjournalistischen Blick auf das Unternehmen und sein erfolgreiches Konzept werfen und natürlich auch auf die Frage, Wer verdient eigentlich das große Geld mit OnlyFans?
Ja, auf jeden Fall. Aber du meinst natürlich außer Laura Müller jetzt. Okay, einverstanden. Das klingt durchaus spannend. Ich glaube, auch für unsere Hörerinnen und Hörer ist es mal ein Einblick jenseits der Themen, die wir sonst so haben. Wir beide als zwei jungfräuliche OnlyFans-Novizen nähern sich jetzt an der neuen Agentur für Arbeit der Generation Z sozusagen. Und das kann ja durchaus ganz amüsant werden. Und also wir werden uns Mühe geben. Bleiben Sie dran, gleich geht's los.
Abi in der Tasche und jetzt frage ich mich, wohin? Studium, Bürojob, ey, das macht doch keinen Sinn. Tausend Insta-Follower, ich hab schon mein Publikum. Die Zukunft liegt im Ringlicht und ich weiß, ich krieg das rum. Sagst du dir doch was, wer Ärztin oder Jurist? Doch ich will Porsche fahren, nicht im Hörsaal sitzen ist. Ich will Karriere machen auf OnlyFans, posen vor der Kamera, ich geb den Takt und tanz mit 25 Millionären, sonst bin ich verlieren. Ich seh so gut aus, ich will Spaß und Cash kassieren.
Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talk. Sie hören die Episode 185 und die Sendung ist für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
Ja, und in den USA nicht unter 21. Servus Oliver erstmal. Und auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Es ist schön, dass Sie heute wieder bei uns sind und mit dabei. Ich bin Michael Gebert und mit mir am Mikrofon gleich gegenüber ist wie immer mein Co-Host Oliver Schwarz.
Hallo Michael. Unser Thema heute ist das Portal OnlyFans. Nach YouTube, Insta und TikTok die neue Karrierechance für Nachwuchsstars mit Textil. Allergie.
Schön ausgedrückt, ja. Oliver, man merkt an der Anmoderation, dass du und ich nicht in der Generation OnlyFans aufgewachsen sind oder dazugehören. Keine OnlyFans-Natives und vermutlich wundern sich auch alle unter 25, die jetzt reinhören, mal ein bisschen darüber, wie spießig wir denn uns zum Thema Erotik im Internet annähern. Ja, natürlich ist die Sendung, Sie kennen das bei uns, auch für unter 18 Jahre geeignet als zeitgeistiger Debattentalk vom formuliert. Und in dem Moment jetzt hier ist es auch eine praktische Berufsberatung sozusagen. Aber für alle, die jetzt überlegen, ob die nächsten Minuten spannend werden, ja, das werden sie auf jeden Fall unbedingt, denn unsere Vorbereitung zu dem Thema hat uns auch wirklich viel Nerven, viel Haare und viel Einsicht gefordert. Ja, dann werfen wir jetzt natürlich einen Blick in OnlyFans, das versteht sich von selbst, ja, Indianer-Ehrenwort, sondern hinter OnlyFans.
Gut, dass du es sagst. Also eine Wirtschafts- und Technologie-Episode rund um eine Erfolgsstory, mit der vielleicht nicht jeder gerechnet hätte, als OnlyFans vor weniger als 10 Jahren in England gestartet ist. Michael, magst du uns mal auf eine Zeitreise zu den Anfängen mitnehmen? So auf der Suche, was denn der Schlüssel war, dass diese Plattform in einem eigentlich ja schon verteilten, sehr wettbewerbsstarken Markt und ohne, das muss man ja sagen, ohne große technologische Innovationen so erfolgreich geworden ist.
Oliver, das mache ich natürlich gerne. Elegant den Ball rübergeschmissen, das kenne ich von dir. Jetzt hast du mich natürlich ganz wunderbar zum OnlyFans-Experten gemacht. Aber was soll's, ja? Ich nehme diese Rolle einfach mit journalistischer Professionalität an und weiß drum. Legen wir mal los. Also, wie erwähnt, der Gründer heißt Tim Stokely. Der gründete das Unternehmen 2016 in London und der Mann selber, der hatte ja schon vorher mit kleineren Erwachsenen-Plattformen, Adult-Plattformen experimentiert und eigentlich war die Idee, die er da hatte, wirklich extrem simpel formuliert. Ja, also die Vision war erstmal, Künstler, Fitness-Coaches, Musiker, Influencer sollten direkt Geld von Fans erhalten, ganz ohne Werbung. Wobei, wie gesagt, in der Retrospektive, auch in den Interviews mit dem Gründer, kommt dabei raus, dass er natürlich in der Realität von Anfang an auch einen großen Schub durch Erotik-Content mit einbezogen hat. Er hat da 2021 mal ein Interview gegeben mit dem BBC und da sagt er ganz klar, dass hier in dem Moment, wo zum Beispiel Patreon oder Instagram das Ganze zensiert hat, haben wir hier eine Nische gefunden, die unbesetzt schien und eine legale Paywall aufgebaut und das wollten die anderen nicht und deswegen sind wir dort hineingestiegen. Und da muss man sagen, Chapeau, also das muss man natürlich auch erstmal für sich aufbauen, auch erkennen und in einem eigentlich jetzt sagen wir mal für den Normalsterblichen komplett besetzten Markt, also Patreon kennt wahrscheinlich jeder, dort genau diese Nische auch zu den existierenden riesigen Erotik Plattformen zu finden und dann auch zu starten und durchzuhalten, ist nochmal eine ganz eigene Leistung. Ja, das Geschäftsmodell, wie gesagt, extrem simpel und gleichzeitig aber auch hochprofitabel. Die Simplizität ist eine 80-20-Regel. 80% der Einnahmen bleiben bei den Creators, 20% bekommt OnlyFans. Also klingt nach grundsätzlich jetzt erstmal wenig, aber wir reden über Milliardenumsätze und damit ist es wirklich eine Gelddruckmaschine. Also schauen wir uns mal die veröffentlichten Zahlen an. 2022 hat die Plattform rund festhalten 5,6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und 1,2 Milliarden Gewinn eingefahren. Ja, und das ist natürlich ein Irrsinn, wenn man sich überlegt, dass das weltweit mit gerade mal 400 Mitarbeitern gemacht wird. Also weniger als so mancher Mittelständler in Bayern, in Hessen, Nordrhein-Westfalen oder sonst irgendwo in unserem wunderschönen Land. Also die Profitabilität im Silicon Valley-Stil, nur eben in London und dann die Grundlage von Erotik ist faszinierend. Gab ein Interview da auch 2023, also vorletztes Jahr in der Financial Times, wo er auch nochmal selber, ja, zumindest im Interview ganz erschrocken ist über die Wachstumsraten und wie sich das in einer Art und Weise nach oben katapultiert hat, mit der er jetzt nicht gerechnet hat.
Spannend, Michael, vielen Dank. Da bleibt trotzdem die Frage, warum haben das nicht andere etablierte Plattformen längst gemacht und gibt es nicht doch irgendwas Innovatives aus der Offenheit für Erotikinhalte in einem Mainstream-Portalkonzept?
Ja, Oliver, gute Frage natürlich und journalistisch auch prächtig. Die Frage, die habe ich mir auch schon öfter gestellt. Wo ist hier denn wirklich der Casus Knactus? Und wir haben es ja vorher kurz gemeinsam angesprochen. London ist einer der Gründe. Das ist Finanzplattform, Finanzzentrum auch für Europa und auch ja, das Zentrum von flexiblen, doch sehr ja, systemisch angepassten Finanzlösungen, auch Online-Finanzlösungen. Und wenn man sich mal die ganzen anderen Plattformen anschaut, die sitzen ja entweder in den USA oder auf den Cayman Islands oder in Asien irgendwo oder sonst irgendwo auf der Welt. Also London ist da schon ganz spannend. Und der Tim Stokely, der das Unternehmen ja, wie gesagt, gegründet hat, hat das auch mit ganz viel Sinn gemacht. Obwohl er ja diese Erfahrung in dem Erotik-Content-Bereich hatte, ist er hier hineingegangen und hat gesagt, ja, die Plattformeigenschaften müssen bestehen aus extrem simplen Regeln. Denn wir wollen diese Klarheit auch gegenüber dem Regulator zeigen, aber auch gegenüber allen ja, Anbietern, Creators, die da draußen sich mit der Plattform auseinandersetzen. Also wirklich keine versteckten Kosten, keine Abrechnungskosten etc. sondern extrem einfache Sätze. Und da sind diese 80-20-Regeln, die bis heute gelten, natürlich sensationell, weil der Creator sagt einfach, du, wenn ich 10 Euro verlange im Abo oder für den einen Content, dann sind einfach 8 Euro auf meiner Seite und die Kosten für die Abwicklung, für die Abrechnung, möglicherweise Ausfälle und so weiter übernimmt die Plattform. Und trotz diesen Risiken, die es definitiv natürlich gibt, aber die die Plattform extrem gut mit ihren Finanzdienstleistern auch minimalisiert hat, bleiben enorme Gewinne übrig. Sodass die Plattform jetzt zum Beispiel veröffentlichte Zahlen aus der Financial Times 2022 bei 5,6 Milliarden Umsatz knapp 1,2 Milliarden Gewinn gefahren hat. Und das ist natürlich ein Riesending. Also wir reden hier ja, wenn wir das mal mit so manchen Mittelständlern in Deutschland vergleichen, dann doch um Größenordnungen, glaube ich, wo sich jeder alle fünf Finger nach abschlecken würde, gerade Profitabilität im Silicon Valley Style, nur eben in London und dann die Grundlage von Erotik. Und jetzt kommen wir doch mal dazu, wie es denn eigentlich zu dem Erfolg kommen konnte und wer sich vielleicht noch daran erinnert, wir hatten ja zu der Zeit die große Corona-Krise, eine Corona-Pandemie. Und er sagt auch selber, dass diese Corona-Pandemie sein größter Treiber war. Denn während der Lockdowns suchten natürlich Millionen Leute auch nach neuen Einnahmequellen. Also nicht unbedingt, wie jetzt sofort spontan gesagt werden würde, naja klar, die Leute suchen dann und wollen sich irgendwie Erotik-Content anschauen, sondern genau umgekehrt, die meisten Creators, wie er sie so schön nennt, kamen zu der Corona-Pandemie in die Plattform oder auf die Plattform. Und auf der anderen Seite waren natürlich die Millionen anderer, die dann nach digitaler Nähe suchten. Das Zweite, was er sagt, ist das Payment-System. Und im Gegensatz zu vielen klassischen pornografischen oder Erotikportalen hat OnlyFans einfach von Anfang an Visa und Mastercard automatisiert mit an Bord, als Systempartner sozusagen integriert. Und das Dritte ist wirklich Unique Selling Proposition, die USP, die er nochmal hier auch beschreibt. Er sagt, die Fans zahlen eben nicht für anonyme Clips, sondern für das Gefühl einer persönlichen Nähe. Man könnte sogar sagen, wie er sagt, Instagram gibt dir Reichweite, OnlyFans verkauft dir Intimität.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.
Jetzt hast du ja eben den Gründer Tim Stokely ja auch zitiert und er hat das Ganze gestartet, hat sich dieses Konzept überlegt, aber so richtig abgegangen ist die Plattform dann ja eigentlich, nachdem er seine Anteile abgegeben hat. Es gab also schon mal eine 100%ige Übernahme der Anteile von Fenix International und jetzt ist der neue Alleingesellschafter ja seit schon längerer Zeit Leonid Redwinski, ein erotikerfahrener Geschäftsmann mit ukrainischen Wurzeln. Und dem wiederum wird ja aktuell nachgesagt, dass er auch vielleicht nicht alle, aber doch signifikante Anteile verkaufen will. Und da stellt sich ja die Frage der Kapitalmarktbewertung und wie stabil so ein Geschäftsmodell mit so einem kleinen Team ist, weil du hast eben von weltweit rund 400 Mitarbeitern gesprochen, so dieser Inner Circle, so dieses allerwichtigste Team ist sogar, habe ich gelesen, kleiner als 40 Mitarbeiter rund um Leonid Redwinski herum. Und wenn jetzt zum Beispiel Visa und Mastercard oder auch PayPal bei neuen Besitzern vielleicht dann doch irgendwie Berührungsprobleme hätten und den Daumen senken würden, dann ist der Laden doch in Gefahr oder sehe ich das falsch? Und was weiß man über diese Verkaufsabsichten und die eventuellen Käufer?
Wir sind ja, man ja verraten, auf das Thema auch nochmal zusätzlich aufmerksam geworden durch einen Artikel der Financial Times im letzten Wochenende oder vorletztes Wochenende war es, glaube ich, wo doch deutlich große Summen rund um den Leonid Redwinski genannt wurden. Und vielleicht schauen wir uns diese Person einfach nochmal an. Du hattest es erwähnt, ukrainische Wurzeln. Allerdings muss man dazu sagen, 79 geboren in Ukraine, kam dann als Kind in die USA und hatte dann schon in den frühen 2000er Jahren, also der ist quasi Veteran, könnte man sagen, in der Adult Entertainment Szene, Erfahrung wie Seiten mit MyFreeCams und anderen Netzwerken rund um das Thema Webcam und Erotikportale. Und kannte sich sich da definitiv auch aus mit hochprofitablen Seiten, hat aber auch sehr viel Skandale und auch sehr viel Rechtsstreitigkeiten gehabt, gerade umstrittene Webseiten, teilweise Malware-Vorwürfe, aggressive Marketingstrategien und so weiter. Und 2018 hat er dann das Unternehmen übernommen über seine Beteiligungsfirma, die ja, einfacherweise genauso heißt wie er, nur LLC hinten dran. Und sozusagen die Mehrheit dann in die Fenix International hineingetan. Und die Fenix International ist faktisch eher als Alleineigentümer. Und man muss sagen, der Besitzer jetzt sozusagen ist durchaus umstritten, denn dadurch, dass er ja quasi ein Alleinregime führt, schüttet er sich gerade bei diesen großen Profiten auch immer wieder wirklich extrem hohe Dividenden aus. Also der Guardian hat da berichtet, allein zwischen 2021 und 2022 waren es über 500 Millionen US-Dollar. Der aktuelle Artikel jetzt in der Financial Times vorletzte Woche am Wochenende hat da nochmal von 740 Millionen gesprochen, weil eben ein Börsengang ansteht. Das heißt also, er will jetzt nicht nur durch die Dividenden hier Cash machen, sondern definitiv auch nochmal durch einen Börsengang. Er selber, Schätzungen schwanken da, aber verschiedene Quellen ordnen ihm also vom Privatvermögen doch im zweistelligen Milliardenbereich wow. ein. Und das ist also schon, also zum einen muss man sagen, Wahnsinn, ja, 79 geboren, als Kind in die USA und dann jetzt sozusagen self-made Milliardär, aber er ist natürlich gewieft, Sitz der Firma bleibt London, damit auch günstige Unternehmensstrukturen, leichter Zugang zu internationalen Finanz- und Payment-Dienstleistern und jetzt auch natürlich zusätzlich das Thema Börsengang über London und New York geplant. Und man kann sich vorstellen, die Investoren, auch Institutionelle, die normalerweise, sagen wir mal, bei Investitionen in so einem etwas schwammigeren Bereich zurück, ja, oder sehr zurückhaltend sind, ja, sagen hier bei den Profitmargen, das ist eigentlich eine never-ending story. Sprich, also eher als Eigentümer oder als Besitzer, der jetzt dann Anteile abgibt, man redet da über wahrscheinlich 12-15%, sprich, er bleibt de facto immer noch Mehrheitseigentümer, kann hier allein durch den Börsengang auch nochmal einige Milliarden schwerer reicher werden. Und es gibt natürlich Risiken in dem ganzen Ding. Ja, die hat Financial Times ganz gut analysiert. Zum einen ist es ja extrem zentralistisch. Also es gibt dann auch nicht unbedingt einen transparenten Aufsichtsrat. Und alle Entscheidungen laufen, du hast es erwähnt, über ein Mini-Team. Also 40 Leute ist so diese, man weiß nicht genau wie viele, aber es sind ein paar Leute, 40 lass es mal sein, die eben über den Radwinski herum schwirren und aber die großen Entscheidungen trifft er alle persönlich. Dann klar, Skandalanfälligkeit ist immer da, man weiß nicht, er braucht halt ein hohes Observatory Board, wer da was anbietet. Er selber hat ja auch eine gewisse Historie und gleichzeitig, so wie es zumindest die Financial Times gelesen hat, sind aktuell die größten Roadshow-Blocker möglicherweise die Kontrakte mit Visa und Mastercard, die hier, wenn sie hier als Enabler quasi dienen sollen für einen Börsengang, auch nochmal sich ein entsprechendes Zugeständnis wünschen, damit dieser Background-Druck dann auch zukünftig rausgenommen wird.
Ja, ich denke mir, dass die auf jeden Fall große Anstrengungen unternehmen müssen, dass da nicht so Skandale kommen, wenn mehrere Personen in einem Video sind, dass plötzlich danach das Gerücht aufkommt, da hat jemand seine Einwilligung nicht gegeben, das war gegen den Willen. Das sind ja alles relativ heikle Punkte in dieser Adult-Industrie und ich glaube, da investieren die jetzt auch schon sehr, sehr viel Geld in Technologie, um sowas überprüfen zu können, aber das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Ritt auf der Rasierklinge. Kommen wir also mal auf diese Content-Creators und es gibt ja in der Tat nicht nur erotische Inhalte auf OnlyFans. Immer wieder wird die Plattform auch für Guerilla-Marketing genutzt und finden sich dort da Musiker und Künstler und auch die eingangs zitierten Fitness-Gurus. Dennoch, klar dürften die kolportierten Großverdienerinnen und Verdiener eher doch viel Haut und nackte Tatsachen zeigen. Und wie immer, wenn Geld zu verdienen ist, loten dann ja auch alle diese sogenannte Acceptable Use Policy von OnlyFans aus. Dann gibt es aus der Adult-Industrie dann auch die BDSM-Szene und alle möglichen, die da natürlich auch ihren Verdienst wittern. Und OnlyFans hat ein Share-Modell, das hast du ja erläutert, mit eben selbst festgelegten Abogebühren, die die Content-Creators selber bestimmen können. Und das ist eben in der Tat für Anbieter mit einer großen oder einer wachsenden Fanbase ja sehr, sehr attraktiv. Eine Newcomerin oder ein Newcomer, der braucht aber, denke ich mir, wie überall einen Hebel in die Sichtbarkeit. Und da finde ich ganz spannend, kommt so eine Dualstrategie mit anderen Social-Media-Plattformen ins Spiel. Und natürlich braucht man eben diese Aufmerksamkeit und viele versuchen deswegen so Parallelkanäle eben dann mit soften Inhalten auf Insta und anderen Plattformen mit diesem Querverweis dann auf die OnlyFans Präsenz und das dortige Abo. Also erstmal zu Love Island oder ins Dschungelcamp und dann der große Erfolg bei OnlyFans, so die Lesart. Auf der anderen Seite muss man den Abonnenten natürlich ja auch so eine regelmäßige Leistung bieten für das Geld und das ist, glaube ich, nicht nur Fleißarbeit, sondern erfordert ja auch Organisation. Ich vermute also mal, dass auch hier die wirklich erfolgreichen Stars der Plattform ein Team haben, ein Management, eine Agentur. Gibt es da, Michael, Infos zur Rolle von Agenturen und Vermarktern und sind die eher an prominenten Gesichtern interessiert oder versuchen die auch auf Insta frische Talente zu finden und dann aufzubauen? Ich frage nicht für mich, aber für alle jüngeren Hörerinnen und Hörer in der Berufsorientierung, wir haben ja heute auch eine berufsberatende Rolle in dieser Sendung.
Ja, also ich hoffe mal, alle Erziehungsberechtigten bitte weghören. Ja, die Berufsberatung Tiny Talks ist am Start, aber im Ernst. Natürlich brauchst du viel Disziplin und auch ein echtes oder virtuelles Team, um so einen Kanal dann profitabel und regelmäßig zu gestalten und zu bespielen. Zumindest eine Lebensgefährtin oder eben dann auch, der gerne irgendwie auch Kameramann und Manager spielt. Und klar ist das auch ein Markt für seriöse, aber auch unseriöse Agenturen und auch Manager und man muss kein Hellseher dafür sein, um zu erahnen, dass auch hier viel Schindluder mit hoffnungsvollen Nachwuchstalenten betrieben wird. Schauen wir doch mal rein und ich sag mal, wenn man sich die erfolgreichen Creator-Szenen bei OnlyFans mal analysiert und anschaut, dann sieht man sehr, sehr schnell, dass hinter den Topverdienern eben längst nicht nur einzelne Personen mit Smartphone stehen, sondern da ist da wirklich eine komplette Industrie, wie du es erwähnt hast, mit hochprofessionellen Managern und Agenturen entstanden sind, die sich nur darauf spezialisiert haben, die Talente aufzubauen, den Content zu produzieren und dann auch das Abo-Modell zu optimieren. Und prominente Beispiele dafür gibt es. Also führend anscheinend ist Unruly Agency und Fanbytes, die hier komplette Management-Pakete auch anbieten, vom Fotoshooting bis zum Fan-Chat. Und manchmal übernehmen ja die Agenturen sogar dann auch die persönliche Kommunikation. Das heißt also, dann ist wirklich dieses Fantasy-Berufsbild einer Influencerin oder eines Influencern real, dass die dann irgendwo auf der Insel sitzen und dann kommt halt der Kameramann oder wie auch immer. Das bedeutet aber dann im konkreten Fall, dann, dass eben viele der vermeintlich intimen Nachrichten, die die Fans für teuer Geld erhalten, wie ja dann auch der Gründer vorhin genannt hat, stammen in Wahrheit eben nicht vom Star, sondern aus der Tastatur eines entsprechenden Social Media Managers. Und eine große Rolle spielt dabei aber auch, wir hatten es glaube ich vorher kurz erwähnt, die Wechselwirkung zwischen Instagram und OnlyFans, aber auch zwischen X und, also jetzt ehemals Twitter und OnlyFans. Denn auf Instagram wird Reichweite und Sichtbarkeit aufgebaut und dann dort werden die Follower gesammelt und der entscheidende Link führt dann direkt zur OnlyFans Paywall. Und in vielen Fällen funktioniert eben Instagram wie eine Art kostenloses Schaufensterkanalsystem, während dann OnlyFans eben die Kasse macht. Und vielleicht auch nochmal zum Thema Recruiting, weil du ja gesagt hast, wir sind hier ja jetzt neuerdings die Berufsberatung. Viele Agenturen eben durchforsten ganz proaktiv Instagram, also so ähnlich wie bei LinkedIn, aber in dem Fall halt Instagram, gezielt nach attraktiven Talenten mit wachsendem Followerschaft und gehen die auch ganz aktiv an, um sie dann für OnlyFans anzuwerben und professionell aufzubauen. Und ich glaube, man darf hier auch nicht vergessen, all das ist ja auch eingebettet in eine extrem breite Adult-Industrie, die ja schon seit Ewigkeiten existiert und die eben über viele, viele Jahrzehnte Erfahrung mit Vermarktung, Zahlungsmodellen und internationalem Publikum gemacht hat. Und OnlyFans ist jetzt gewisserweise hineingewachsen zum Primus der Branche hier, aber eben so eine Art moderne digitale Verlängerung dieser Welt. Ja. Also zusammengefasst, das Entscheidende ist eben, der Einstieg ist extrem niedrigschwellig. Jeder kann theoretisch mit wenigen Klicks starten, aber um tatsächlich finanziell auch erfolgreich zu werden, braucht man wie immer eine Strategie, Disziplin und oft eben auch professionelle Unterstützung. Insofern ist OnlyFans eben längst kein reiner Marktplatz für so Einzelkämpfer mehr, sondern eine harte und handfeste Industrie mit eigenen Hierarchien, mit Geschäftsmodellen und eben sehr viel professionellem Management im Hintergrund.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Michael. Damit sind wir schon am Ende dieser Episode. Vielleicht wäre es ja auch mal eine schöne Idee, unseren Debattenpodcast in so einer illustren Umgebung anzubieten.
Ja, also gerne ohne mich, aber du hast ja Guerilla-Marketing erwähnt. Es gibt ja durchaus auch Plattenlabels und Filmfirmen, die genau so einen Weg zur Promotion gehen. Warum eben nicht? Da wir beide aber nicht in einer Funktion sind, dass wir permanent unter Textilallergie leiden, dürfte der Erfolg überschaubar bleiben, denn wir beide im Anzug bei OnlyFans, ja, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch.
In jedem Fall gibt es uns weiterhin kostenlos überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns also gerne auf Ihrer Lieblingsplattform.
Ja, so muss es gemacht werden. Auch beim nächsten Mal geht es spannend weiter. Machen Sie es bis dahin gut und genießen Sie das anstehende Wochenende.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.
Und jetzt frage ich mich, wohin? Studium, Büro, Job, ey, das macht doch keinen Sinn. Tausend Insta-Follower, ich hab schon mein Publikum. Die Zukunft liegt im Ringlicht und ich weiß, ich krieg das rum. Mama, sagst du dir doch was, wär Ärztin oder Jurist? Doch ich will Porsche fahren, nicht im Hörsaal sitzen, Mist. Ich will Karriere machen auf OnlyFans, posen vor der Kamera, ich geb den Takt und tanz mit 25 Millionären, sonst bin ich verlieren. Ich seh so gut aus, ich will Spaß und Cash kassieren. Ein Manager hat angerufen, Mädchen, du wirst ein Star. Schwestern, Freundinnen warnen, nein, das ist zu riskant, klar. Doch ich hör nur Neid in ihren Stimmen, das ist echt. Und Mama kriegt ein Gucci-Bag, dann wird sie applaudieren. Ich will Karriere machen auf OnlyFans, posen vor der Kamera, ich geb den Takt und tanz mit 25 Millionären, sonst bin ich verlieren. Ich seh so gut aus, ich will Spaß und Cash kassieren. Dubai ruft, ich pack die Koffer, Champagner kalt und Konto voller Porsche Schlüssel in der Hand, dank OnlyFans, mein Wonderland. Ich will Spaß und Cash kassieren. Ich will Karriere machen auf OnlyFans. Die ganze Welt abonniert meinen neuen Dance. Ob Schwester oder